Deutschlandfunk Kultur heute.
Nah und fern heißt die Kultur heute Reihe in diesem Sommer, in dem wir diese Adjektive untersuchen wollen. Denn Abstand und Nähe haben eine ganz neue Bedeutung gewonnen. Das Abstandhalten, die Differenzierung zwischen dem Nahen und dem Fernen, dem Vertrauten und dem Fremden, gleichwohl ist evolutionär tief verankert und die Fähigkeit zur Unterscheidung stets überlebenswichtig gewesen. Wie sich diese menschliche Disposition heute im Alltag auswirkt, erlebt die Schriftstellerin Ulrike Dresner tagtäglich. Denn ihre Tochter ist nicht grünäugig, wie Ulrike Dresner das nennt. Ich habe vor der Sendung mit Ulrike Dresner gesprochen und sie gefragt, warum sie die Bezeichnung nicht grünäugig gewählt hat.
Ich habe nach einem Adjektiv gesucht, das meine Tochter durchaus in einem ihrer Körpermale beschreibt. Sie haben ja eben selbst gesagt, wir können ja gar nicht umhin, sowas wahrzunehmen. Wir treffen jemanden oder sehen ein Bild und nehmen wahr, Haarfarbe, Hautfarbe, Kleidung, Status, Gesundheitszustand, ja, da hat jemanden, gibt's. All das ist ja so eine Sekundeninformation, die wir aufsaugen geradezu, und dazu gehört Hautfarbe auch unter anderem, und ich wollte das nicht so prominent machen und dachte mir dann, gut, ich habe grüne Augen, meine Tochter nicht, sowas passiert des Öfteren, das ist eben das nicht grünäugige Kind.
Aber damit greifen Sie ja auch eine Diskussion auf, oder sagen wir mal, Sie kommentieren sie in gewisser Weise auch, die im Augenblick geführt wird, nämlich, wie nennt man denn eigentlich nicht grünäugige Menschen? Nennt man sie People of Color, nennt man sie Schwarze, nennt man sie Farbige? Was ist eigentlich die Eigenbezeichnung? Darüber wird gerade ein heftiger Streit geführt.
Ja, und ich weiß auch keine Antwort außer dieser, die ich hier gewählt habe, mit dem nicht grünäugig, nämlich eigentlich gar keines dieser Farbattribute zu verwenden. Ich finde es dubios, welche Rolle Hautfarbe spielt in unseren Identitätszuschreibungen. Das war nicht unbedingt so. Ich habe mittelalterliche Literatur studiert, da hat man sich vorgestellt, wenn ein hellhäutiger und dunkelhäutiger Mensch ein Kind bekommt, dann ist das schwarz-weiß gemustert wie ein Schachbrett. Finde ich eigentlich eine sehr schöne Idee. Wir müssen uns nicht so darauf fixieren. Ich glaube, dass eine der Lösungen ist, davon wegzukommen, überhaupt diesem Attribut der Farbigkeit eine so große Bedeutung zu geben. Das ist historisch dubios. Das wurde erfunden aus kolonialen und Machtstrukturen heraus. Warum sollten wir das fortschreiben? Wir kommen da nicht wirklich auf einen, wie soll ich sagen, grünäugigen Zweig, wenn wir da weiterfahren.
Wie gesagt, es geht uns ja allen so, dass wir den ganzen Tag differenzieren, andere anschauen und einsortieren und ja doch wesentlich nach Nähe und Ferne zum Selbst dann sortieren. Bei Ihnen und Ihrer Tochter heißt das, wenn Sie unterwegs sind, dass die Hautfarbe eben sehr regelmäßig und offensichtlich fast automatisch von vielen als fern, als fremd wahrgenommen wird. Wie zeigt sich das praktisch?
Ja, ich glaube, da müssen wir nochmal schwer auch an die eigenen, in den eigenen Wahrnehmungsschichten nachdenken. Wir erleben das oft, dass Menschen, die nun wirklich in keiner Weise Rassisten sind, auch nicht so denken, dass auch nicht von sich selber so denken würden, sehen uns beide und wissen sogar zum Teil, das ist meine Tochter, sprechen mein Kind an, und was machen sie? Sie sprechen Englisch mit meiner Tochter. Als würde sozusagen so ein Automatismus im Gehirn offensichtlich immer noch bestehen. Deutsche sind einfach weißhäutig. Und farbige Menschen sprechen Englisch. Und ich erinnere mich heute mit Scham daran, dass ich auch früher, wenn ich in Berlin hier jemanden stehen sah, der nicht grünäugig ist, mit einer Karte in diesen Zeiten noch, und helfen wollte, dann habe ich diese Person immer erstmal Englisch angesprochen. Und ich glaube, wir könnten viel verändern, indem man sich einfach mal in einer stillen Stunde hinsetzt und nachdenkt über das, was man an impliziten Vorstellungen, Klischees eigentlich mit sich trägt, aus dem Aufwachsen heraus, aus der weißen Geschichte, in der wir ja tief stecken, und was man eigentlich doch gar nicht so meint, nie gemeint hat, aber jetzt ändern kann und ändern sollte. Also die Impulse, ich bin freundlich, natürlich spreche ich Deutsch mit dieser Person, oder ich stelle die Frage, wo kommst du eigentlich her oder wo kommen sie eigentlich her? Niemals so, schon gar nicht mit diesem eigentlich, und sicher nicht von in einem Machtverhältnis sozusagen von oben nach unten.
Ja, die Frage würde man wahrscheinlich Grünäugigen nicht so stellen. Wo kommst du her? Dann würden die sagen, aus welchem Stadtteil oder aus welcher Stadt die kommen. Das interessiert aber gar nicht, sondern es interessiert sozusagen das Auffällige, das Andere, das Ferne.
Ja, Genau, und das ist immer schon der Unterschied. Die Frage, wo kommst du her, ist ja eine wunderbare Frage. Ich stehe hier auf einer Party und ich möchte Menschen kennenlernen und ganz egal, wie die nun aussehen, gibt es jemanden, den finde ich sympathisch und irgendwann fragt man so etwas, weil man genuin an der Geschichte dieser Person interessiert ist. Und natürlich sagt es etwas, woher man kommt und dann sagt er zu mir aus Altötting und dann rasten bei mir die nächsten Klischees ein. Das passiert einfach. Ich meine aber diese Frage in Kontexten, wie ich war mit meiner Tochter im Lembachhaus und die war 5 und benahm sich vollkommen ordentlich mit ihrem Cousin. Und dann wurde sie von der Museumswächterin gestellt und die fragte sie, wo kommst du denn eigentlich her? Und meine Tochter war entsetzt. Die kam gar nicht auf die Idee zu sagen Berlin, weil sie genau verstand, was diese Frage meint und rannte weinend zu mir. Und in diesem Machtverhältnis, in diesem ich bin hier und du bist fremd und erklär mir, was du hier suchst, wenn das mitschwingt, dann ist das eine ganz giftige Frage. Und ich finde wichtig, dass man sich dabei immer auch nochmal die Perspektive der Person vorstellt, die man eben so etwas fragt. Und in einem Einzelfall sind das vielleicht alles eher kleinere Dinge, also wenn meine Tochter auf Englisch angesprochen wird oder so eine Frage gestellt wird. Aber für das Lebensgefühl dieser nicht grünäugigen Person ist es viel, weil das einmal in der Woche passiert oder weil das einfach eine das Leben begleitende Musik wird, die implizit in so kleinen Nadelstichen immer wieder vermittelt, es ist fraglich, ob du hier zu Hause bist. Und das verunsichert Identität.
Die Unterscheidung, die Sie jetzt also machen, je nach Situation und dieser Herkunftsfrage, die wäre das einerseits auf der Party zum Beispiel, wo man sich auf Augenhöhe miteinander unterhält, ein echtes Interesse an der Person, an der gegenüberstehenden Person existiert. In dem Fall, den Sie aber beschrieben haben mit Ihrer Tochter, geht es gar nicht um die andere Person, sondern um die Bestätigung der eigenen Vorurteile. Richtig verstanden?
Ja, oder es ist so eine halbe Neugier. Es ist wirklich auch mir gegenüber dann häufig übergriffig. Ich erinnere mich an eine Situation in einem Hotel an der Ostsee. Wir saßen da in diesem Frühstücksraum und eine Frau von 3 Tische weiter kam auf uns zu, stellte sich hinter meine Tochter und fragte mich so über den Tisch, wo kommt denn die Kleine her? Und ich war völlig perplex und ich weiß bis heute nicht, was diese Frau antrieb. Die hatte 2 Söhne dabei, einen Mann, vielleicht hatten die darüber diskutiert und konnten sich nicht einigen. Aber in dem Moment war es eine Verletzung einfach auch unseres Intimraumes. Ich meine, ich stehe ja auch nicht auf, gehe zu dieser Frau rüber und sage zu ihr, sagen Sie mir mal, wo haben Sie denn Ihre beiden Söhne gezeugt? Aber das ist im Endeffekt das, was die Frage ist. Und ich hätte nichts dagegen, irgendetwas in einem sozialen Rahmen darüber zu sprechen und das zu erzählen. Aber doch nicht, weil wir Gegenstand einer Wette sind sozusagen. Und das ist der Kippmoment. Dieses Gegenüber nicht zu einem Gegenstand zu machen, nicht als irgendwie Reiseware oder Exotikum zu behandeln, das sind ja die rassistischen Geschichten, das ist die Belastung dieses Verhältnisses, das schiefe Machtverhältnis, sondern diese Person als Person wahrzunehmen. Und das heißt immer sich vorzustellen, wie mein Gegenüber die Situation jetzt auch erlebt.
In der Selbstwahrnehmung des oder der Fragenden ist das wahrscheinlich sogar eine Freundlichkeit. Also ein darauf zugehen, aber eben ein Zugehen vielleicht auf das, was man als fern und fremd empfindet und deswegen auch eine Art von Herablassung, könnte man das so nennen?
Ja, vielleicht. Ich denke, dass eine gute Absicht, doch eine wirklich gute Absicht, nur dann ist, wenn sie sich auch in die Kommunikationsformen übersetzt hat. Und das Feld ist schwierig aufgrund der historischen Lage. Wo kommen wir her? Was ist die Vorgeschichte zwischen diesen potenziell grünäugigen Menschen und den nicht grünäugigen Menschen? Das ist natürlich etwas, was man mit bedenkt. Und ich fände es schade, wenn es aber dazu führt, was man auch manchmal beobachtet, dass dann gar kein Gespräch mehr geführt wird oder dass man so befangen ist, weil man nicht weiß, wie man sich verhalten soll, dass man eben den Kontakt nicht mehr sucht. Und ich habe gemerkt, mit meiner Tochter, die reagiert sehr freundlich und sehr gut darauf, wenn jemand sie anspricht und vielleicht einfach auch das dann zum Thema macht und sagt, ich weiß jetzt nicht genau, ich würde das eigentlich gerne wissen, aber kann ich das fragen? Ist das okay, wenn ich das frage? Wenn man einfach die eigenen Zweifel oder das Bewusstsein mitartikuliert, dass das ein umtreibt, dass man es gerne wüsste, dass aber die andere Person eben ihr die Freiheit gibt, das wahrzunehmen und die Differenzierung auch wahrzunehmen. Das sind oft sehr schöne Gespräche entstanden, wenn sowas passiert. Und das ist eigentlich ein ganz einfaches Mittel.
In solchen Gesprächen wird dann möglicherweise auch die Machtposition nicht gleich besetzt, die interpretiert, was sie vor sich hat, sondern interessiert ist daran, überhaupt erstmal herauszufinden, was sie da vor sich hat.
Ja, genau. Erzähl mir deine Geschichte. Ja, geboren in Berlin, Muttersprache Deutsch und so weiter. Ja, alles wird immer spannender.
Als Schriftstellerin ist ja da Sprache ist auch ihr Thema. Da wäre natürlich, würde sich jetzt anbieten zu fragen, muss sie sich denn verändern? Also brauchen wir tatsächlich nochmal eine intensive Reflexion vielleicht darüber, mit welchen Begriffen wir Phänomene belegen und wie wir sie möglicherweise verändern können, um da zu einer faireren Kommunikation zu kommen?
Das schadet bestimmt nicht. Ich habe mir auch Gedanken gemacht über das Adjektiv, das ich benutzen möchte. Aber ich glaube eben, dass so gerne ich als Schriftstellerin natürlich bei der Sprache bleibe. Ich glaube eben aber nicht, dass es nur in Anführungszeichen mit der Wortsprache getan ist. Ganz häufig ist es ja auch in so einer Kommunikationssituation. Es ist einfach wirklich, wie die Person schon auf uns zukommt, die Körpersprache, die alles mitspricht, der situative Kontext. Und ich glaube, dass eben auch im Wesentlichen eigentlich der Vorgang, die innere Haltung macht die Musik, der Ton macht die Musik. Das stimmt hier wie in allen anderen Kommunikationsakten sprachlicher Art eben auch.
Die Schriftstellerin Ulrike Dresner über Nah- und Ferndefinitionen aufgrund der Hautfarbe. Nachzuhören unter deutschlandfunk.de bei unserer Reihe Nah und Fern.